Wir sind da, sage ich. Nordrhein-Westfalen ist die letzte Station unserer Reise. Wir sind heute bei Jupp und seiner Frau Anna. Die beiden bauen Kartoffeln an und zeigen uns, wie die moderne Schweinemast funktioniert. Außerdem machen wir eine Zeitreise durch das Jahr des Bauern. Seid ihr bereit? Ja, rufen die beiden, die zum letzten Mal in ihre Superkräfte-Gummistiefel geschlüpft sind. Dann los! In Nordrhein-Westfalen werden etwa 1.600.000 Hektar landwirtschaftliche Fläche bewirtschaftet. Rund 1.115.000 Hektar entfallen dabei auf Ackerfläche und gut 500.000 Hektar werden als Grünland genutzt. Durch die unterschiedlichen Vegetationen in den Regionen Nordrhein-Westfalens ist Landwirtschaft hier sehr vielfältig. Man findet fast alle Feldfrüchte und alle Arten der Nutztierhaltung. Das mildere Klima im Rheinland ermöglicht zum Beispiel den Anbau von Gemüse, während man im raueren Klima des Sauerlandes mit seiner bergigen Landschaft überwiegend Grünlandnutzung und Milchviehhaltung findet. Tag zusammen, begrüßen Jupp und Anna uns. Los, ich muss nämlich nach meinen Kartoffeln sehen, sagt Jupp. Im 16. Jahrhundert brachten spanische Seefahrer die Kartoffel aus Südamerika mit nach Europa. Lange Zeit wurde sie, aufgrund ihrer schönen Blüten, als Zierpflanze gehalten. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts erließ Friedrich der Große eine Verordnung zum verstärkten Anbau der Kartoffel als Nutzpflanze. Bevor man Kartoffeln, Pommes, Chips und weitere Kartoffelprodukte essen kann, gibt es viel zu tun, erklärt Jupp. Im Frühjahr, bis etwa Mitte April, müssen die Pflanzkartoffeln in den Boden gebracht werden. Wie bei jedem Anbau von Feldfrüchten wird vorher eine Düngebedarfsermittlung gemacht. Der Boden wird auf die Aussaat oder Pflanzung vorbereitet. Die Kartoffel hat einen höheren Nährstoffbedarf als zum Beispiel Getreide. Legst du die Pflanzkartoffeln einzeln mit der Hand, frage ich, in eine Sämaschine, passen die ja nun nicht. Früher haben wir die tatsächlich mit der Hand gelegt. Eine kleine Maschine mit Schaufeln dran fuhr über das Feld und grub Löcher in den Boden und die Familie ging mit Körben voller Pflanzkartoffeln hinterher. In jedes Loch kam eine Kartoffel, die man ein wenig festtrat. Dann wurden die Löcher maschinell wieder zugemacht. Aber dank der technischen Weiterentwicklung geht das heute anders. Schaut mal. Er zeigt auf eine Maschine, die langsam auf- und abfährt. In der Fronthydraulik des Treckers ist eine Egge angebracht, die den Boden auflockert. Hinten befindet sich ein verstellbarer großer Kasten, in dem die Pflanzkartoffeln sind. Vor dem Kasten ist ein Behälter, in dem Dünger transportiert wird. Die Maschine kann 4 Reihen Kartoffeln zeitgleich legen, erklärt Jupp. Und das in einem Arbeitsgang. Die Furchenzieher ziehen eine Rille. Ein Förderband mit vielen kleinen, becherähnlichen Vorrichtungen holt sich nun Kartoffel für Kartoffel aus dem Kasten und legt sie in der Furche ab. Gleichzeitig werden direkt neben jede Kartoffel einige Düngerkörner abgelegt. Die Kartoffel wird beim Ablegen leicht angeschlitzt. Dort bildet sich der Keim, der dann direkt den Dünger berührt und so den Nährstoff aufnehmen kann. Diese Methode nennt man Unterfußdüngung. Große Zudeckscheiben laufen in der Rille und schieben den lockeren Boden wieder über den abgelegten Kartoffeln zusammen. Und am Schluss bringen die Dampfformbleche hinten an der Maschine den Kartoffeldamm in Form. Diese Dämme kennt man von den Feldern. Sie schützen die Pflanzkartoffeln und halten sie dunkel. Gleichzeitig wird Feuchtigkeit gebunden. Tolle Technik, staun ich. Jupp nickt. Das ist ein Riesenfortschritt und schont zudem den Boden. Die breiten Reifen an der Maschine haben eine hohe Auflagefläche und natürlich eine Reifendruckregelanlage. Im aufgelockerten Boden gibt es jede Menge Würmer oder Käfer. Das ist ein wahres Schlaraffenland für Vögel oder Bodenbrüter, die sich einfach nur bedienen müssen. Unser Boden ist unser wichtigstes Kapital und deshalb schonen und pflegen wir ihn. Im Frühsommer bildet sich das Blattgrün der Kartoffel, das sogenannte Kartoffelkraut, das im Juni blüht. Dieses weiße oder violette Blütenmeer ist Nahrung für unzählige Insekten und Schmetterlinge. Jetzt wird es für die jungen Pflanzen gefährlich, denn die Krautfäule kann das Kartoffelkraut befallen. Das ist eine Pilzerkrankung, die das Kraut absterben lässt. Die Knollen beginnen zu faulen und können nicht mehr geerntet werden. Um das zu verhindern, wird im Sommer regelmäßig ein Fungizid ausgebracht, um die Kartoffelpflanze zu schützen. Dieses Mittel hat keinerlei Auswirkungen auf Insekten, Vögel oder Bodenorganismen. Moderne Spritztechnik macht eine optimale Ausbringung möglich. Der Computer auf dem Trecker zeigt mir genau an, wie viel Flüssigkeit noch in der Spritze ist. Die GPS-Funktion zeichnet auf, wo ich schon gewesen bin, damit keine Flächen doppelt bearbeitet oder vergessen werden. Übrigens, ein Hektar Kartoffeln bindet circa 11 Tonnen CO2 und setzt 7 Tonnen Sauerstoff frei. Was macht ihr denn im Sommer außer Kartoffeln schützen sonst so, frage ich. Im Sommer ernten wir das Getreide. Es ist das Futter für unsere Tiere. Hier im Betrieb gibt es keine langweilige Jahreszeit, doch der Sommer ist die wichtigste Zeit, die Hochsaison. Die Arbeit eines ganzen Jahres trägt ihre Früchte und wird geerntet, erklärt Jupp. Sind das hier Frühkartoffeln? Nein, Jupp schüttelt den Kopf. Die Frühkartoffelernte fängt schon im Juni an, aber aus meinen Kartoffeln werden Pommes gemacht. Die Sorte ist speziell dafür entwickelt. Die Kartoffeln sind dick und länglich und dürfen einen bestimmten Stärkegehalt von 14-18% nicht überschreiten, sonst sind sie als Pommeskartoffel unbrauchbar. Wir unterscheiden die Sorten nach dem jeweiligen Stärkegehalt. Man unterscheidet zwischen festkochend, vorwiegend festkochend und mehlig kochend. Pommeskartoffeln haben einen höheren Stärkegehalt als Speisekartoffeln. Sie kommen ins heiße Fett und müssen außen knusprig, aber innen weich sein. Chipskartoffeln haben einen noch höheren Stärkegehalt. Auch sie kommen ins heiße Fett, müssen aber fest und knusprig sein. Die Stärkekartoffel hat den höchsten Anteil. Sie ist aber nicht zum Verzehr geeignet und wird weiterverarbeitet. Du kennst bestimmt Kartoffelstärke, oder? Ich nicke. Auch in vielen Fertiggerichten, Konserven, Backwaren, Süßigkeiten, Brotaufstrichen und sogar in Kleister findet man Kartoffelstärke, erklärt Jupp. Die Kartoffelernte findet im Herbst statt. Je nach Sorte im September, Oktober, manchmal auch bis in den November hinein. Der Kartoffelroder hebt die Kartoffeln einzeln aus dem Boden. Sie werden grob vorgereinigt und dann über ein breites Förderband in den Bunker der Maschine transportiert. Je nach Beschaffenheit des Bodens ist es notwendig, dass Steine aussortiert werden. Das muss per Hand gemacht werden und dafür brauchen wir immer ein paar Helfer. Die stehen auf der Maschine, direkt am Förderband, greifen in die vorbeilaufenden Kartoffeln und entfernen Steine oder lange Keimreste. Trotz modernster Technik müssen einige Arbeitsschritte eben doch noch von Hand gemacht werden, sagt Jupp. Der Roder schafft in einer Stunde ungefähr einen Hektar. Habt ihr im Winter eigentlich sowas wie Winterruhe, möchte ich von Jupp wissen. Es gibt keine Feldarbeit. Es werden Wartungs- und Pflegearbeiten an den Maschinen durchgeführt. Das Wechseln von Filtern, das Waschen und Schmieren der Maschinen, damit kein Rost entsteht, oder kleinere Reparaturen sind typische Winterarbeiten. Viele Landwirte leisten auch Winterdienst. Zahlreiche Gemeinden und Kommunen haben den Maschinenpark für den Winterdienst reduziert, sodass Nebenstraßen, Siedlungen oder Parkplätze bei Supermärkten gar nicht mehr geräumt werden. Hier unterstützen wir Landwirte mit Treckern und Schneeschildern. Aber eines ist im Sommer und im Winter gleich, an allen Tagen des Jahres. Das Versorgen unserer Tiere, sagt Jupp. Wir sind ein konventioneller Schweinemastbetrieb mit QS-Zertifizierung und arbeiten auch nach Tierwohlrichtlinien. Die Initiative Tierwohl kennst du? Fragt Jupp. Ja, das haben wir auf unserer Reise gelernt. Wenn man nach Tierwohl arbeitet, muss man bestimmte Auflagen erfüllen und wird regelmäßig kontrolliert, ob man sie auch einhält. Wir kriegen die Tiere, wenn sie etwa 25 bis 30 Kilo schwer sind. Sie kommen direkt vom Sauenhalter hierher und sind dann etwa 10 Wochen alt. Sie werden in Gruppen gehalten. In der Tierwohlhaltung haben die Tiere mehr Platz als in der herkömmlichen. In den Ställen gibt es Tageslicht und Beschäftigungsmaterial. Wir haben hier Sisalseile und Weichhölzer aufgehängt, auf denen sie kauen können. Außerdem stelle ich Rauffutter zum Knabbern zur Verfügung. Was fressen denn deine Schweine, möchte ich wissen. Sie bekommen täglich gemahlenes Getreide und Mais, das mit Wasser gemischt wird, denn wir arbeiten mit einer Flüssigfütterung. Außerdem Mineralien und Eiweiß. Als Geschmacksvariante kann man verschiedene Komponenten wählen. Wir haben die besten Erfahrungen mit Kartoffeldampfschalen gemacht. Das ist ein Produkt aus der Kartoffelverarbeitung und wir bekommen es von einer Firma hier in der Nähe angeliefert. Hinter dem Stall in einem großen, isolierten Tank wird es gelagert und warm dem Futter beigemischt. Meine Schweine finden das klasse. Einige Betriebe füttern Molke oder Brotreste, die sie aus Großbäckereien bekommen. Fast alles, was als Nebenprodukt in der Lebensmittelverarbeitung anfällt, kann eingesetzt werden. So werden die Produkte, die ja essbar sind, sinnvoll verwertet. Ich zögere etwas und frage, du Jupp, man hört und liest immer wieder von Wachstumshormonen im Fressen. Kriegen deine Schweine das auch? Wachstumshormone kriegen Schweine überhaupt nicht. Das ist hier in Deutschland in der Mast verboten. Und nicht nur bei Schweinen, auch bei Rindern und Bullen. Die Haltung und die Größe der Ställe hat sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt, finde ich. Jupp nickt. Die Produktion von möglichst günstigen Lebensmitteln ist überall in den Fokus geraten. Aber die Haltungsbedingungen haben sich im Gegensatz zu früher grundlegend verbessert. Waren früher die Ställe häufig klein, dunkel und eng, sind sie heute großräumig, verfügen über Tageslichtzufuhr, Klima- und Lüftungsanlagen sowie moderne Fütterungssysteme. In den meisten Fällen werden Schweine, so wie hier, auf Spalten gehalten. Die Stallhygiene und die Gesundheit der Tiere sind so optimal gewährleistet, sagt Jupp. Aber ist es denn für Schweine im Stroh nicht wesentlich angenehmer, frage ich. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Schweine nicht schwitzen können. Deshalb wälzen sie sich in Wasser- und Schlammlöchern, wenn ihnen warm ist. Sie kühlen sich ab, um nicht zu überhitzen. Sie liegen auch nicht gerne in der Sonne. Sie bekommen sehr schnell einen Sonnenbrand, der für die Tiere genauso schmerzhaft ist wie für uns. Stroh macht die Liegeplätze warm. Zum Liegen bevorzugen sie einen harten, kühlen Untergrund. Eine optimale Haltung ist es, den Tieren möglichst beides anbieten zu können. Viele Landwirte haben bereits ihre Ställe entsprechend umgebaut. Wie lange bleiben die Schweine denn bei dir im Stall? Die Mast dauert in der konventionellen Haltung etwa 120 Tage. Dann haben die Tiere ein Gewicht von 120 bis 125 Kilo. Die Schweinehaltung hier in Deutschland unterliegt den strengsten Auflagen und den höchsten Kontrollen beinahe weltweit. Das beginnt mit regelmäßigen Futter- und Wasserkontrollen, Haltungskontrollen, behördlichen Überprüfungen und Audits bei zertifizierten Betrieben, Antibiotika- und Salmonellenmonitoring und geht bis hin zu denen, die am Schlachthof stattfinden. Regionales Schweinefleisch ist ein absolut sicheres und nachvollziehbares Lebensmittel. Draußen steht der LKW des Viehhändlers, der heute eine Gruppe Schweine abholt. Diese Transporter sind belüftet und haben 3 oder sogar 4 Böden. Außerdem haben sie Tränken, damit die Tiere unterwegs Wasser kriegen. Unsere Schweine werden zu einem Schlachthof gebracht, der etwa 70 Kilometer entfernt ist. Das heißt, sie bleiben eine gute Stunde auf dem LKW, sagt Jupp. Wenn eine Gruppe Schweine auf dem ersten Boden verladen ist, wird der Boden hochgefahren und in die nächste Etage kommt die nächste Gruppe. Das ist unser Fahrer Dirk. Er ist vertraut mit Tieren, bleibt ruhig, schreit nicht und verbreitet keine Hektik. Das ist wichtig für die Verladung und auch den Transport. Kommt, Jungs, nicht drängeln, es ist Platz genug für alle. Mit einem großen Treibbrett steht Dirk zwischen Verladerampe und Stalltür und achtet genau auf jedes Tier. Schweine, die sichtbare Verletzungen aufweisen, dürfen nicht transportiert werden, erklärt mir Dirk. Wir achten darauf, dass die Tiere nicht stundenlang auf dem LKW unterwegs sind. Die Fahrzeiten sind vom Gesetzgeber begrenzt. Schon wieder ist es spät geworden. Kinder, Charlie, rufe ich. Da kommen Wimmelmax und Wimmelbiene schon angelaufen. »Du, Onkel Ralf«, sagt Wimmelmax, »meinst du, die Kinder und Erwachsenen haben genauso viel gelernt wie wir?«
»Da bin ich mir ganz sicher«, antworte ich.
Die Landwirtschaft ist der älteste Wirtschaftsbereich der Menschheit. Und unsere Landwirte sind viel mehr als nur Lebensmittelversorger. Sie sind Unternehmer, Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor. Sie sind Landschaftspfleger, Artenschützer und sorgen für unsere Kulturlandschaft, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt. »Mir ist noch was eingefallen«, sagt Wimmelbiene. »Landwirte können Strom und Wärme aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugen und sorgen dafür, dass es nicht dunkel und kalt ist. Landwirte sichern unser aller Lebensgrundlagen, sage ich. Tag für Tag, Jahr für Jahr, schon immer. Fast 83 Millionen Menschen werden von unseren Landwirten hier in Deutschland versorgt. Wusstet ihr, dass ein Landwirt heute ca. 140 Menschen mit gesunden, sicheren und nachhaltigen Lebensmitteln versorgt, frage ich. So viele Menschen kann ein einziger Landwirt ernähren, staunt Wimmelbiene. Aber Landwirte sind auch Nothelfer, Hoffnungsbringer und gute Engel, überlegt Wimmelmax. Denkt an die Flutkatastrophe im Sommer 2021. Da sind hunderte Landwirte einfach mit ihren Treckern, Radladern, großen Anhängern und vielen Menschen losgefahren, um den Menschen im Ahrtal schnell und unkompliziert zu helfen. Das Wichtigste aber ist, dass wir nur mit der Natur arbeiten können und nicht gegen sie. Sie sagt uns, wann wir säen und ernten können. Sie plant unsere Arbeit und entscheidet für uns, sagt Jupp. Wir verabschieden uns von Jupp und Anna und steigen zum letzten Mal in die Wimmelbahn, die uns wieder nach Hause bringt. Max und Biene haben ihre Superkräfte-Gummistiefel ausgezogen und in die Truhe gelegt. Max überlegt, weißt du, Onkel Ralf, die sind uns bestimmt bald zu klein. Wenn wir mal groß sind und Kinder haben, geben wir die Superkräfte-Gummistiefel weiter. Und dann machen wir die Reise nochmal. Oh ja, ruft Biene. Die Landwirtschaft hat sich schon immer verändert und weiterentwickelt. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie sie aussehen wird, wenn wir erwachsen sind. Das ist eine großartige Idee. Am besten verstecken wir sie wieder auf dem Dachboden. Gemeinsam mit den Menschen, Tieren und Pflanzen, die wir kennengelernt haben, möchten wir uns von euch verabschieden. Wir hoffen, dass euch dieses Buch genauso viel Freude gemacht hat wie uns. Vielleicht denkt ihr bei eurem nächsten Einkauf an die ein oder andere Geschichte von uns und unseren Landwirten, die täglich dafür sorgen, dass wir sichere und gesunde Lebensmittel haben.